Tunesien, Ägypten, Libyen, Bahrain, Syrien, Jordanien. Die Liste ließe sich noch um einige weitere Länder fortführen. In all diesen Ländern sind seit Ende Dezember 2010 Menschen zum Teil in Massen auf die Straße gegangen, um gegen ihre Regierungen zu protestieren. Eine Folge davon war, 2011 wurde so viel über die arabische Welt berichtet wie noch nie, auch hierzulande, zusammengefasst gerne unter dem Begriff arabischer Frühling. Syrien ist immer noch fast täglich in den Schlagzeilen. Hier bei uns aus den anderen Staaten hört man mittlerweile nicht mehr ganz so viel. Wir wollen dranbleiben an den Entwicklungen nach dem arabischen Frühling, so das Thema unserer heutigen Redaktionskonferenz. Hier im Studio in Köln sind Julia Rosch aus der Online-Redaktion.
Ja, einen schönen guten Abend zusammen.
Und Julia Möckel. Wir versprechen, um das gleich mal vorweg zu sagen, keinen allumfassenden Überblick über all diese schon genannten Länder. Aber wir wollen versuchen, wenigstens ein bisschen Einblick zu bekommen in die aktuelle Situation in einigen arabischen Ländern und wollen fragen, wie kann man im Moment überhaupt über diese Region berichten? Wie kommt man an Informationen? Und auch, was sagen Israelis zu den Entwicklungen in den arabischen Nachbarstaaten? Dazu haben wir uns zwei sehr kompetente Gäste eingeladen. Zwei Blogger von al-Sharq.de, im deutschsprachigen Raum der bekannteste Blog über den Nahen und Mittleren Osten. Aus Berlin ist uns zugeschaltet Robert Chatterjee, Al-Sharq-Blogger und leitender Redakteur bei Zenit Online, der Online-Ausgabe der Zenit-Zeitschrift über den Orient. Hallo Robert.
Hallo Julia.
Die Leitung steht schon mal. Die andere führt noch ein bisschen weiter weg nach Jerusalem, nämlich dort sitzt Christoph Dinkelacker, auch Al-Sharq-Blogger und Projektkoordinator am Willy-Brandt-Zentrum in Jerusalem. Hallo Christoph.
Hallo Julia.
Christoph und Robert, ihr beobachtet den Nahen und Mittleren Osten mit eurem Blog ja schon seit mehr als 6 Jahren. Wenn wir jetzt erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen, haben euch die Ereignisse von 2011 überrascht?
Die Frage habe ich natürlich oft schon gehört und beantworte sie immer wieder ehrlich. Die haben mich auf jeden Fall überrascht. Viele der Entwicklungen, die dem Ganzen zugrunde lagen, haben wir natürlich auch, wie viele andere Experten, auch seit Jahren schon begleitet. Aber die Ereigniskette hätte so keiner vorhergesehen. Jeder, der es behauptet, der lügt oder ist größenwahnsinnig. Allerdings möchte ich kurz darauf hinweisen, dass beim letzten Mal, als wir in dieser Sendung waren bei Deutschlandradio Wissen, das war im Dezember 2010, mein Kollege Christoph Südow, über die Selbstverbrennung eines gewissen Mohammed Bouazizi berichtet hat, noch bevor es in allen großen Medien präsent war. Und das ist ja, wie wir wissen, einer der Ausgangspunkte des arabischen Frühlings gewesen.
Also man kann sagen, ihr habt die Region im Blick, Christoph, wie war es bei dir?
Also bei mir war es ähnlich. Auch ich konnte nicht voraussehen, welche Dynamik sich dort entwickeln würde. Im Gegenteil haben wir uns durchaus auch im späteren Verlauf, als diese Geschehnisse schon eine gewisse Dynamik entwickelt haben, uns durchaus geirrt. Zum Beispiel in Bezug auf Syrien ging ich lange davon aus, dass dort eben die sozioökonomischen Unterschiede beispielsweise zwischen Arm und Reich nicht so ausgeprägt sind, dass auch der Bashar al-Assad vergleichsweise relativ populär war innerhalb der Bevölkerung und auch mit seiner israelfeindlichen Rhetorik durchaus Unterstützung genießt. Und deshalb gingen wir jetzt beispielsweise dort auch nicht unbedingt davon aus, dass sich so eine gewaltvolle Dynamik dort entwickeln könnte. Also ich konnte das auch nicht voraussehen.
Über Syrien werden wir bestimmt im Lauf der nächsten knapp 1,5 Stunden noch ein bisschen ausführlicher reden. Das ist ja eine etwas unübersichtliche Gemengelage dort. Wenn ihr euch erinnert, wie war das denn für euch als Blogger, die ihr ja den Anspruch habt, die Ereignisse im Nahen und Mittleren Osten möglichst schnell oder aktuell auch zu begleiten? Wie war das, als der arabische Frühling sozusagen über euch hereingebrochen kam?
Also wir beschäftigen uns zwar mit der Region, die man den Nahen, Mittleren Osten und Nordafrika nennt, aber auch wir mussten feststellen, eigentlich haben wir uns mit der Region Nordafrika viel zu wenig beschäftigt. Und das gilt für einen Großteil der vor allen Dingen Deutschen, auch Islamexperten, die vor allen Dingen in Richtung des Levante-Raums immer geguckt haben.
Also Levante-Raum, nur kurz zur Erklärung, das ist?
Das ist der östliche Mittelmeerraum und gerade Syrien, Libanon, Israel, Palästina, Irak natürlich, auch die Golfregion ist gut beleuchtet, aber Nordafrika gibt es wenige, die sich wirklich damit auskennen, und da schließe ich uns auch deutlich mit ein, und ich glaube, in die Region haben wir selber im letzten Jahr auch am meisten kennengelernt, neu auch kennengelernt.
Und wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr euch ein Informantennetzwerk aufgebaut dort vor Ort, oder?
Da kann Christoph vielleicht ein bisschen was zu erzählen, weil der hat inzwischen ganz gute Kontakte, auch persönliche Kontakte dort aufgebaut, von denen wir teilweise jetzt auch profitieren.
Genau, das ist richtig. Also wir haben einerseits natürlich unsere Schreiberlinge, die zum Teil in der arabischen Welt momentan arbeiten und leben. Beispielsweise vor allem aber wiederum auch im östlichen Mittelmeerraum. Und insbesondere durch diese Dynamik des arabischen Frühlings gab es dann auch immer mehr Austauschprojekte, auch durch Konferenzen etc. mit Aktivisten aus Nordafrika. Und in Ägypten beispielsweise waren wir davor auch sehr gut aufgestellt, weil einige unserer Leute regelmäßig dort vor Ort sind, und im Libanon, in Syrien, Jordanien, Israel, Palästina und so weiter auch. Was nun jetzt sich verändert hat, ist, dass quasi der Nordafrika sehr viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, auch beispielsweise durch politische Stiftungen, und dass wir dadurch auch profitiert haben und sehr viel stärkere Verbindungen zu Aktivisten vor Ort aufbauen konnten.
Und was war euer Anspruch? Wie wolltet ihr berichten über diese Ereignisse?
Ich glaube, unser Anspruch war, den Leuten, die dort vor Ort eine Menge Engagement reinbringen, möglichst viel Raum zu überlassen, sich selber zu erklären.
Und das also wirklich Demonstranten auch zu Wort kommen lassen? Oder wie?
Ja. Sie selber zu Wort kommen lassen. Wir haben es jetzt nicht so gemacht, dass wir so viel über sie geschrieben haben, sondern haben sie gebeten, dass sie für uns was schreiben und dort selber zu Wort kommen. Und das ist ja ein bisschen der Unterschied auch zu der Berichterstattung vorher vielleicht, dass nicht mehr so viel über die Leute geschrieben wird, sondern die Leute selber das Wort ergreifen und auch hier auch Gehör finden.
Ihr habt vorhin auch angesprochen, ich glaube, Robert, du warst, dass man diese massiven Proteste aufgrund von bestimmten Konstellationen wirtschaftlichen Konstellationen schon ein bisschen vorausahnen konnte. Was sind das für Konstellationen gewesen?
Das sind natürlich mittel- bis langfristige Entwicklungen, wie die demografische Entwicklung, die Arbeitsmarktentwicklung, die Situationen dort. Es sind teilweise widersprüchliche Entwicklungen, die gegen die Regime zurückgefeuert sind. Beispielsweise haben viele der Regime ziemlich gut in Bildungspolitik investiert, aber natürlich dann auch es verpasst, diesen gut ausgebildeten Leuten die Arbeitsmöglichkeiten zu geben. Sie haben genauso gut auch in die Infrastruktur, Internet etc. investiert, um natürlich auch ihre Volkswirtschaften global besser zu vernetzen. Das haben die Leute natürlich dann auch anders genutzt, als es unbedingt vielleicht vorhergesehen war. Es hat sich aber vor allen Dingen auch gezeigt, wie instabil, scheinbar stabile Konstellationen sind gerade in Bezug auf Veränderungen, Einbindung in den Weltmarkt. Das ist ganz deutlich zu sehen. Das ist bei einer Begleiterscheinung auch von Privatisierung, von Liberalisierung. In Ägypten ist das ganz deutlich zu sehen. Dort ist einer der Faktoren, die das Land quasi zum Umbruch bringen kann, der Brotpreis. Der hoch subventioniert ist. Man hat sich dort in den letzten Jahren viel stärker noch als zuvor vom Weltmarkt abhängig gemacht und hat gleichzeitig nicht mehr so wirklich die Instrumente gehabt, darauf zu reagieren. Man hat privatisiert, ohne dass es dem Gemeinwohl wirklich zugute kam, und das, was bei Privatisierungen an Korruption entstanden ist, ist sichtbarer geworden durch neue Medien. Das gab es natürlich auch schon vorher, Gerüchte gab es auch schon vorher, aber auch durch solche Sachen wie WikiLeaks zum Beispiel sind solche Sachen wie in Tunesien quasi bewiesen worden. Und das hat vielleicht diese andere Dynamik ausgelöst, diese langfristigen Ursachen in diese Ereigniskette zu führen.
Also ihr würdet dem Internet schon auch einen großen Anteil beimessen? Da gibt es ja immer so ein bisschen die Diskussion, ne? Hätten diese Umbrüche auch ohne Facebook und so weiter stattgefunden? Hat es das gebraucht oder?
Na, letztendlich haben ja viele Regime den Fehler gemacht, dass sie den Stecker gezogen haben. In Ägypten war das ja zum Beispiel so. Man hat dort das Internet komplett gekappt, man hat da natürlich die eigene Wirtschaft komplett lahmgelegt, aber man hat natürlich dann auch die Leute vor die Wahl gestellt. Gut, was macht man, wenn der Internetstecker gezogen ist? Man geht auf die Straße und protestiert. Zu dieser Internet-Facebook-Generation muss man natürlich auch sagen, man muss auch die sehen, die nicht gesehen werden, die mit Facebook kommunizieren und sich darüber auch organisieren, mobilisieren, auch Informationen nach außen bringen, auch an Journalisten Informationen vermitteln, ist ein Teil, aber gerade zum Beispiel in einem Land wie Ägypten gibt es einen viel, viel größeren Teil, der gar nicht Teil dieses neuen Netzwerks ist und den man auch irgendwie berücksichtigen muss, den darf man nicht vergessen.
Es war ja so, dass wirklich manche von Facebook-Revolutionen gesprochen haben. Ich persönlich fand das immer so ein bisschen vergriffen, weil ich das Gefühl habe, dass eben viele Journalisten oft, die suchen dann so Schlagworte, einfach um dann, dass da steht dann was Schönes, das teast irgendwie, aber da fallen ja viele Sachen auch unter den Tisch so. Wie habt ihr das wahrgenommen? Weil ihr wahrscheinlich auch die Sprache sprecht oder Arabisch könnt dort und euch da einfach auch besser verständigen könnt. Und hier hat man dann bei Facebook-Profilen von einzelnen Leuten geguckt und so. Aber war das wirklich so?
Christoph, willst du erstmal was sagen? Ich habe jetzt sehr viel geredet.
Also ich würde dem zustimmen, dass ich würde nicht von einer Facebook-Revolution sprechen, auf keinen Fall. Facebook und andere neue Medien, soziale Medien haben es erleichtert, sich zu organisieren, haben ein Instrument dargestellt, ein neuartiges, das wirklich, das ein revolutionäres Instrument, ja, aber kein nicht selbst die Revolution dargestellt. Also mit Facebook und mit Twitter und so weiter konnte man beispielsweise auch sich viel besser gegen die Schergen des Militärs und der Regime absprechen und so weiter, auch bei Demonstrationen besser koordiniert vorgehen, aber nichtsdestotrotz war es nur ein Mittel, ein Instrument und nicht die Revolution quasi selbst.
Ja, ich denke auch, dass alle Beteiligten dort, Aktivisten, die hören die Frage natürlich auch. Ich glaube, die können die Frage auch nicht mehr hören und sie hätten diese Frage auch zu jedem Zeitpunkt Kopfschütteln mit Nein beantwortet. Deswegen, ich bin stark dafür, dass diese Fragen, im Prinzip sagen alle beteiligten Aktivisten, es ist ein wichtiges Instrument und mehr nicht und finde, dabei kann man es auch belassen. Ne?
Ja. Das ist vielleicht eher der Blick von außen drauf gewesen, genau. Ne? Von den Leuten, die sich nicht so gut vielleicht auch auskennen mit den Verhältnissen vor Ort. Würdet ihr sagen, so das, was ich jetzt da raushöre, dass die Träger der Aufstände oder der Demonstrationen in Ägypten zum Beispiel vor allem auch die Arbeiter waren? Es gab ja auch ganz viele Streiks während dieser ganzen Zeit und ich glaube auch immer noch.
In Tunesien kann man das auf jeden Fall so sagen. Mhm. Dort war ein ganz gewichtiger Teil der Bewegung, die das Regime dann letztendlich auch zu Fall gebracht hat, Arbeiterstreiks in Industriestädten, Kasrin, Sfax etc. In Ägypten war es auch ein wichtiger Teil in einer Stadt wie Mahalla al-Kubra. Das ist ein Name, den hat jetzt wahrscheinlich schon jeder, der es gehört hat, vergessen.
Ja.
Ist aber einer der größten Städte Ägyptens und vor allen Dingen eine Industriestadt. Dort fanden am 6. April 2008 die ersten großen Arbeiterproteste statt und danach hat sich zum Beispiel die Jugendbewegung des 6. April benannt. Einer der Haupttriebfedern so dieses Jugendprotests in Ägypten.
Letztes Jahr dann.
Ganz ja, genau. Also, genau. Aber in Anspielung quasi auf einen Arbeiterprotest in einer fast unbekannten Industriestadt.
Mhm. Ihr habt uns auch Musik mitgebracht. Vielleicht wollen wir jetzt schon mal eine hören. Ich habe hier zuerst stehen Didi von Khaled. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Das hast du richtig ausgesprochen, genau.
Christoph, sagst du ein paar Wörter dazu?
Gerne. Cheb Khaled ist seit einigen Jahrzehnten einer der bekanntesten arabischen Sänger aus Algerien, der mit dem Musikstil Rai, der aus Algerien ursprünglich kommt und viele verschiedene Stilelemente auch aus europäischer und afrikanischer Musik miteinander verbindet, auch sehr viele jazzige Elemente mittlerweile innehat und auch mit verschiedenen Sprachen arbeitet, mit Arabisch, mit Französisch, mit Kabilisch und eine sehr, sehr dynamische Musik darstellt. Genau, und das werden wir alle gleich hören.
Ist das nicht der, der Aisha auch gesungen hat?
Genau, der ist in Europa insbesondere durch Aisha bekannt geworden.
Da lacht der Robert, weil man nur Aisha kennt hier. Wir hören jetzt ein anderes Lied. Aber wir hören jetzt auch ein schönes Lied, Didi von Cheb Khaled. Nach dem arabischen Frühling, das ist das Thema heute in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Und wir haben zu Gast Robert Chatterjee und Christoph Dinkelacker, zwei Blogger von al-Sharq.de, dem Blog über den Nahen und Mittleren Osten. Christoph, du warst auch das ganze letzte Jahr über schon in Jerusalem. Wie wurden denn dort die Proteste und auch die politischen Umwälzungen in den arabischen Nachbarländern aufgenommen und verfolgt?
Also zunächst müssen wir ja auf jeden Fall zwischen Israel und Palästina differenzieren. In Israel überwog eigentlich von Beginn an die Skepsis ob der Veränderung in der arabischen Welt. Das war vor allem daran gekoppelt, dass man Ägypten eben als Stabilitätsgaranten unter Mubarak wahrnahm und vor allem eigentlich die bestehenden Friedensverträge nicht gefährden wollte. Also die Bevölkerung hat zwar durchaus immer wieder, in Gesprächen wurde mir das bewusst, auch Bewunderung für das gezeigt, was in der Umgebung, insbesondere in Ägypten, passiert ist, weil das auch insbesondere dem Bild der arabischen Welt, die in Israel durchaus als statisch und als wenig demokratiefreundlich wahrgenommen wird, total widersprach. So, dass definitiv man vor allem ein ungutes Gefühl hatte, weil man eben insbesondere gefürchtet hatte, dass die Friedensverträge zwischen Israel und Ägypten, vielleicht auch zwischen Israel und Jordanien, in Gefahr geraten könnten. In Palästina hat man diese Entwicklung ganz anders verfolgt, mit sehr viel Euphorie definitiv. Und man hat wiederum ganz stark nach Ägypten geschaut, weil das eben das regionale Schwergewicht war. Und man hat zwischendurch dann auch aufgrund dieser Energie, die frei geworden ist, auch die eigenen Machthaber, also die Hamas im Gazastreifen und auch die Fatah im Westjordanland in Form von Demonstrationen beispielsweise herausgefordert. Man hat dort nicht einen Sturz der Systeme gefordert, sondern eher ein Ende der nationalen Teilung, also dass wir eben zwei dominante Kräfte haben im Westjordanland und im Gazastreifen, die nicht miteinander kooperieren. Und insofern gab es auf beiden Seiten gab es starke Reaktionen, in Israel hauptsächlich Skepsis, in Palästina Bewunderung und zum Teil auch Nachahmung. Allerdings hat sich alles in allem auch in Palästina dann sehr wenig daraus entwickelt.
In Palästina war es ja so, dass die ein ziemliches Hochgefühl hatten, als vor der UN diese Abstimmung stattgefunden hat, ob eben Palästina Vollmitglied oder darauf plädieren kann, Vollmitglied dort zu werden. Das war, glaube ich, so, wann war das? Ende September?
September, ja.
Ich habe damals, also ich war zu dem Zeitpunkt so, war im September ungefähr, Mitte September, 2 Wochen in Israel und habe also auch in Ramallah und habe da auch mit einem Professor gesprochen, der irgendwie das palästinensische Zentrum für Meinungsforschung, glaube ich, leitet, Khalil Shikaki. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Und der hat dann auch ziemlich begeistert gesagt, oder also zumindest was seine ganzen demografischen und soziologischen Studien ergeben hätten, dass eben Palästinenser so in Aufbruchsstimmung seien. Und man sah auch tatsächlich in Ramallah viel Fahnen rumhängen und so weiter. Und jetzt ist ja dieser ganze Prozess, glaube ich, auf die nächsten 3 Jahre irgendwie verschoben. Was hat sich da seitdem getan?
Die Euphorie ist definitiv verflogen und andere Themen kamen sehr, sehr schnell auf die Agenda. Da hat auch insbesondere der Gefangenenaustausch, also zwischen Israel und der Hamas, eine wichtige Rolle gespielt. Dieses Momentum, dass Abu Mazen, also Mahmoud Abbas, der palästinensische Präsident, durch seine Rede und durch diese hoffnungsvolle Stimmung gewonnen hatte, ist dadurch komplett verloren gegangen, weil Benjamin Netanyahu mit diesem Gefangenaustausch eine ganz klares Signal an die Palästinenser im Grunde genommen gegeben hat, nämlich dass die Hamas, die gewaltsam gegen Israel vorgeht, im Gegensatz zur Fatah im Westjordanland, mit ihrer Strategie Erfolge erringen kann, wohingegen dieser Versuch über Verhandlungen seitens der Fatah zu einem Kompromiss zu kommen, eben bislang sehr steinig war und nicht von Erfolgserlebnissen geprägt war.
Kannst du noch mal ein paar Sätze sagen zu dem Gefangenenaustausch? Das war Gilad Shalit, der israelische Soldat, der ausgetauscht wurde. Nur, dass wir das nochmal in Erinnerung gerufen bekommen.
Gilad Shalit war vor etwa 6 Jahren am Gazastreifen gefangen genommen worden, von der Hamas entführt worden und war seitdem in Haft im Gazastreifen. Und es hatte zwischen Israel und der Hamas über Jahre Geheimverhandlungen, oftmals auch unter deutscher Vermittlung gegeben. Und die kamen jetzt, also im letzten September, Oktober, dann zu einem Durchbruch. Und über 1000 Palästinenser wurden für diesen einen ehemaligen Soldaten, Gilad Shalit, freigelassen. Ja.
Und das war eine Enttäuschung für Fatah-Anhänger?
Das war keine Enttäuschung, aber es war ein Prestigeerfolg für die Hamas. Mhm. Also die Fatah hatte durch diese Initiative, als Staat anerkannt zu werden vor den Vereinten Nationen, das Heft des Handelns in die Hand genommen und hatten endlich mal wieder so einen positiven Drive drin und der aber dann im Keim erstickt wurde, weil eben dann Benjamin Netanyahu als israelischer Regierungschef quasi diesen Deal mit der Hamas gemacht hat, mit dem Gegenpol in der palästinensischen im palästinensischen Mächtegleichgewicht und somit auch für viele Palästinenser quasi eine Botschaft vermittelt haben, dass man mit friedlichen, gewaltfreien Mitteln, mit dem Versuch, internationale Anerkennung zu finden, nicht weiterkommt, wohingegen die Hamas, die zum Teil gewaltsam gegen Israel vorgeht, mit ihrer Strategie durchaus Kompromisse erringen kann.
Das war übrigens auch für die Hamas ein wichtiger Erfolg, um überhaupt wieder Erfolgsschlagzeilen schreiben zu können. Die Hamas war ja auch gegen diesen Gang vor die Vereinten Nationen und hat sich dort auf mit Partnern wiedergefunden, auf derselben Seite, die man ja eigentlich zu bekämpfen sucht. Die Amerikaner waren ja auch dagegen, dass Mahmoud Abbas vor die UN geht. Und die Hamas eben auch. Und zum damaligen Zeitpunkt stand die Hamas auch noch relativ fest an der Seite von Bashar al-Assad. Das heißt, man hat sich dort ziemlich, nicht gerade viele Freunde, auch an der Basis vor allen Dingen gemacht. Und es gab zu dieser Zeit auch die ersten großen Proteste im Gazastreifen gegen die Hamas. Das hat es vorher so nicht gegeben.
Was manche auch, glaube ich, als Folge des arabischen Frühlings gewertet haben, diese Proteste im Gazastreifen, wenn ich mich recht erinnere.
Ganz genau, die fanden ja auch analog in Ramallah statt, auch gegen die Fatah.
Aber die haben aufgehört jetzt erstmal?
Die haben aufgehört. Also die momentane Atmosphäre in Palästina ist wieder mehr von Resignation und Hoffnungslosigkeit geprägt. Auch die zwischenzeitlich angekündigten Parlamentswahlen im Mai werden sicherlich nicht im Mai stattfinden. Auch der Prozess der sogenannten Regierung der nationalen Einheit, also dass Hamas und Fatah wieder gemeinsam in einer Regierung agieren werden, zögert sich weiter hin. Und insofern ist die politische Atmosphäre momentan wieder sehr stark von Enttäuschung und von wenig Perspektive geprägt.
Dann hat Netanyahu quasi die Bestrebungen der Palästinenser für einen eigenen Staat erfolgreich geschwächt, würdet ihr das so sagen?
Netanyahu hat es vor allen Dingen auch geschafft, dieses außenpolitische Thema, sein Lieblingsthema zugegebenermaßen, Iran wieder ganz nach vorne zu bringen. Und das schadet natürlich auch dem Thema palästinensische Unabhängigkeit. In dem Moment, wo dieses Thema quasi wieder an vorderster Front ist, gerät das andere große Thema Nahostkonflikt automatisch irgendwie in den Hintergrund.
Andererseits muss man ja auch sagen, dass die Palästinenser selber natürlich irgendwo auch einfach völlig gespalten sind und sich selbst ja auch sehr stark einfach schwächen durch diese Spaltung. Also Ich weiß, dass man in Israel, wenn man darüber diskutiert, über dieses Thema, immer sehr stark dazu neigt, bestimmte Positionen zu vertreten und ein bisschen die Bälle hin und her zu spielen. Aber ich sag mal, die Palästinenser tun sich auch nicht unbedingt immer selber gut, würde ich so aus meiner Beobachtung.
Dem würde ich definitiv zustimmen. Und es ist ja auch, denke ich, tatsächlich so, dass das die Fatah im Westjordanland ohne die Zustimmung der Hamas im Gazastreifen, und die Hamas ist ja übrigens ja auch im Westjordanland, auch wenn sie dort ziemlich unterdrückt wird, ein wichtiger Akteur. Also ohne die Zustimmung der Hamas einen wie auch immer gearteten Kompromiss mit Israel zu erreichen, denke ich, ist illusorisch. Deshalb ist, denke ich, eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung, dass die Fatah und die Hamas wieder sich an einen Tisch setzen und gemeinsam eine Regierung bilden. Gleichzeitig muss man dazu sagen, dass das in Palästina auch das Vertrauen sowohl in die Hamas als auch in die Fatah sehr, sehr gering ist. Also man einerseits assoziiert man die Fatah weiterhin sehr stark mit vor allem dem Antrieb, die eigene Macht zu erhalten, und aber auch mit Korruption. Und das ist mittlerweile bei der Hamas im Gazastreifen nicht unbedingt sehr unterschiedlich. Also da gibt es Parallelen. Und man sieht in den beiden Bewegungen eigentlich keine wirkliche Führungsfigur, die das momentan ändern könnte. Die einzige Person, die man öfter als Hoffnungsträger hört bei jungen Leuten, aber auch bei älteren Leuten, das ist Marwan Barghouti, der seit Jahren im israelischen Gefängnis sitzt. Insofern ist auch die Konstellation innerhalb der palästinensischen politischen Sphäre nicht günstig. Gleichzeitig muss man zugestehen, dass in Palästina in den letzten 5 bis 6 bis 7 Jahren seit Ende der zweiten Intifada gewaltfreie Formen des Widerstands dominieren mittlerweile, also unterschiedlichste Formen, ob das Demonstrationen sind, ob das Boykottbewegungen sind, ob das internationale Solidaritätsarbeit ist. Also da hat sich durchaus viel getan. Von der Westbank, also vom Westjordanland aus, geht eigentlich im Grunde genommen keine Gewalt mehr aus gegen Israel, und die Sicherheitskooperation zwischen Israel und den Autoritäten im Westjordanland ist ja mittlerweile auch kein Geheimnis mehr. Also es hat sich einiges getan, aber auf der hohen politischen Ebene ist es natürlich immer noch eine frustrierende Situation.
Und wie gehen die Bevölkerungen miteinander um?
Die haben im Grunde genommen kaum Kontakt. Also man geht bis auf einzelne Ausnahmen, also in Städten wie Jerusalem gibt es einen Austausch, aber es ist nicht wirklich, dass es dort einen konstruktiven Austausch ist, sondern dass zum Beispiel die palästinensische Bevölkerung Ost-Jerusalems im West-Jerusalem arbeitet. Aber ansonsten gibt es mittlerweile im Grunde genommen kaum mehr Kontakte zwischen den Menschen, die diesseits und jenseits der Sperranlage leben. Also die meisten Bewohner des Westjordanlandes konnten seit 10 Jahren nicht mehr nach Ost-Jerusalem oder auch nach Israel kommen, und vice versa ist es genauso den Israelis verboten, in die sogenannten A-Gebiete, also in die städtischen Zentren der palästinensischen Gebiete zu gehen, sodass es einfach sehr, sehr wenig Austausch gibt.
Es sei denn, sie bauen Siedlungen.
Richtig.
Bist du denn manchmal in palästinensischen Gebieten, Christoph?
Definitiv, weil ich sowohl mit linken progressiven israelischen als auch mit palästinensischen Aktivisten zusammenarbeite und auch eine Kooperation zwischen diesen Gruppierungen quasi maßgeblich mitorganisiere. Also insofern
verbringe ich Über das Willy Brandt Zentrum,
genau. Und insofern verbringe ich, denke ich, ähnlich viel Zeit in den palästinensischen Gebieten wie in Israel. Und unser Zentrum im Übrigen und auch mein Wohnhaus liegt ziemlich genau auf der grünen Linie, auf der Waffenstillstandslinie zwischen Israel und dem, was mal ein palästinensischer Staat sein soll. Insofern ja, bin ich ein Grenzgänger in jeder Hinsicht.
Wo ist das genau? Bist du in Jerusalem oder?
In Jerusalem, genau.
In Jerusalem, ja. Auf der grünen Linie.
Richtig.
Aber da kriegst du ja indirekt mit, also natürlich nur in einem kleinen Ausschnitt, was Palästinenser über Israelis denken oder auch andersrum. Kannst du da ein bisschen Einblick geben?
Ich denke, die Vorurteile und die Stereotype nehmen mehr und mehr zu, weil es eben mittlerweile kaum mehr Orte der Begegnung gibt und Möglichkeiten überhaupt miteinander miteinander zu kommunizieren oder auch in einem Arbeitsverhältnis zu sein. Das gibt's sehr selten. Insofern kennt der Palästinenser in der Regel den Israeli als Soldat vom Checkpoint und vice versa kennt der Israeli den Palästinenser hauptsächlich aus den Medien als jemand, der einen Terroranschlag oder wie auch immer militant agieren wollte, sodass es, dass ich denken würde, dass der Großteil der Bevölkerung auf beiden Seiten ein relativ negatives Bild von der anderen Seite hat. Nichtsdestotrotz der Großteil auf beiden Seiten der Bevölkerung Interesse an einer Kompromisslösung, an einer wie auch immer gearteten Zwei-Staaten-Lösung hat. Also man ist sehr, sehr müde von diesem Konflikt auf beiden Seiten. Das kommt immer wieder in Gesprächen zum Ausdruck. Und man sieht allein keine Lösung für den Konflikt. Man hat das Gefühl, man hat keinen Partner auf der anderen Seite und es gibt nur ein sehr, sehr geringes Maß an Vertrauen für die andere Seite. Deshalb ist die Situation auch, denke ich, 2012 schlecht wie lange nicht mehr.
Vielleicht wie noch nie.
Ja, genau.
Also als ich im September dort war, haben einige Israelis wirklich gesagt, dann eben diese eher linkeren Israelis haben gesagt, ja, Netanyahu muss weg, wir brauchen eine neue Regierung, damit überhaupt was passiert, weil Netanyahu ist eigentlich gerade derjenige, der am meisten die Friedensverhandlungen blockiert. Das war so die eine Sicht der Dinge. Die etwas sicherheitsorientierteren Israelis haben das natürlich völlig anders gesehen. Mhm. Und haben auch viele andere Dinge völlig anders gesehen. Und ich fand das eigentlich ziemlich aufschlussreich, wie gespalten auch diese, also wie diese Gesellschaft im Prinzip in ihrer Meinung auch völlig auseinandergeht. Also wie wir eben über vielleicht linke und rechte FDP. Dinge diskutieren, über die FDP, über die CDU, über die SPD, geschieht das eben in Israel ja genauso, nur eben, dass links und rechts da vielleicht eine etwas andere Bedeutung hat.
Ja, im Parteienspektrum definitiv. Man darf auch nicht vergessen, dass auch ganz viele, die meisten Regierungen Israels in der Geschichte waren ja eigentlich vom Namen her linke Regierungen, die halt Erben dieses eigentlich eher sozialistisch orientierten Zionismus waren. Auch bei Anhängern der Arbeiterpartei, auch teilweise von Meretz, wird man aber, das wird Christoph sicherlich bestätigen können, durchaus Meinung finden zu diesem Konflikt, die man eigentlich eher bei den rechteren Parteien erwarten würde. Das heißt, auch dort ist das Meinungsbild generell nach rechts gewandert. Zudem ist die Arbeiterpartei ja de facto gespalten, dadurch, dass sich der Verteidigungsminister Ehud Barak seine eigene Partei gegründet hat und alle anderen Linksparteien eigentlich nicht wirklich viele Stimmen mehr holen und auch die Gewerkschaft keine mehr so große Rolle spielt wie vor einigen Jahrzehnten noch.
Deprimierende Aussichten. Um vielleicht noch ein bisschen Hoffnung reinzubringen. Christoph, du hast gesagt, du arbeitest ja mit Organisationen oder Politikern von beiden Seiten zusammen. Was für Projekte macht ihr da, um vielleicht doch Leute zusammenzubringen über die Grenzen hinweg?
Also wir arbeiten stark themenorientiert und versuchen durch unsere trilaterale Kooperation, also wir binden auch dann deutsche linke Gruppierungen mit ein, gemeinsame Herausforderungen zu eruieren. Beispielsweise haben wir ein Frauennetzwerk gegründet oder auch fokussieren momentan ganz stark auf soziopolitische Themen, weil man dort trotz des Konflikts und asymmetrischen Gemengelagen durchaus ähnliche Herausforderungen sieht. Also hohe Lebensmittelpreise beispielsweise, hohe Mieten oder auch Jugendarbeitslosigkeit sind Themen, die auf beiden Seiten eine sehr wichtige Rolle spielen. Und quasi über diese soziopolitischen Themen beispielsweise kann man erstmal Übereinstimmung finden, man kann dadurch auch Vertrauen zueinander finden und im nächsten Schritt dann eben auch zumindest so weit sein, dass man offen, vertrauensvoll über die Fragen des Konfliktes, also die großen Streitfragen, diskutieren kann und dann nicht gleich in das gleiche in einem großen Streit endet, sondern dass man eben eine gewisse Vertrauensbasis hat und konstruktiv miteinander auch über diese Dinge sprechen kann. Und da haben wir seit über 10 Jahren jetzt eine sehr, sehr vertrauensvolle und starke Kooperation, auch eine politische Kooperation, denke ich, ist ganz wichtig. Im Gegensatz zu vielen anderen Dialogforen in der Zivilgesellschaft arbeiten wir tatsächlich mit Jungpolitikern, die zukünftig im Idealfall Entscheidungsträger werden könnten. Und eben Leute aus einem linken, progressiven Spektrum, die sich auch für eben eine faire, in Anführungszeichen, Kompromisslösung zwischen Israelis und Palästinensern einsetzen.
Wir reden über Israel, Entschuldigung, in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Und ich würde sagen, wir hören jetzt auch mal ein Lied aus Israel. Ich hoffe, dass ich es richtig gehört habe und dass es tatsächlich hebräisch ist. Von Hadak Nahash Shirat HaSticker.
Der Sticker-Song. Genau.
Der Sticker-Song, ja, das ist einfacher. Genau. Christoph, willst du kurz was dazu sagen? Mhm. Was ist das für ein Lied?
Hadak Nahash ist eine Hip-Hop-Band aus Israel, aus Jerusalem, oftmals mit sehr politischen Texten, auch dem linken Spektrum eher zuzuordnen. Und in diesem Lied, dessen Text übrigens der Autor David Grossmann geschrieben hat, werden im Grunde genommen Slogans, die auf Aufklebern, auf Autos zu sehen sind, aneinandergereiht. Also in Israel gibt es eine Kultur der Autoaufkleber, die man nutzt, um sich politisch zu äußern. Beispielsweise liest man da Dinge wie No Arabs, No Terrorism oder auch Wehrpflicht für alle, also in Bezug auf die ultraorthodoxe Bevölkerung. Und das sind sehr ein treibendes Lied und eine sehr, sehr gute Hip-Hop-Band.
Und das hören wir uns. Das hören wir uns jetzt an. Hebräischer Hip-Hop in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Wir haben eben ziemlich lange über die leider sehr aussichtslose Situation zwischen Israel und Palästina geredet. Ausgangspunkt war die Frage, wie denn der arabische Frühling in Israel und auch den palästinensischen Gebieten aufgenommen wurde und wahrgenommen wurde. Wenn wir uns jetzt wieder der arabischen Welt zuwenden, dann ist immer noch ganz groß in den Schlagzeilen, auch hier bei uns in den großen überregionalen Medien, Syrien. Ich habe mal bei euch auf der Seite geschaut, Christoph und Robert. Ihr habt auch sehr viele aktuelle Posts zu Syrien. Wie versucht ihr denn, euch der Situation dort zu nähern? Was man ja immer wieder hört, ist, dass es ziemlich schwierig ist, an Informationen von vor Ort zu kommen. Wie macht ihr das?
Ja, wir haben aktuell einen Informanten, der gerne für uns schreibt und uns regelmäßig mit seinen Eindrücken, vor allen Dingen Gesprächen, die er führt, versorgt. Er ist selber kein Syrer, hat deswegen vielleicht auch eine andere Situation. Syrer selbst bringen sich sehr viel mehr Leib und Leben und auch das ihrer Angehörigen in Gefahr, wenn sie mit westlichen Medien sprechen oder das nach außen tragen wollen. Man kriegt eine Menge mit, wenn man richtig sucht. Über Twitter beispielsweise gibt's eine Menge von diesen sogenannten Lokalkoordinationskomitees, die viel Medienarbeit leisten. Allerdings muss man auch sehr viel Selektionsarbeit leisten als Journalist und auch als Experte.
Eurem Informanten ist gerade auf Al-Shark ein Artikel ganz oben, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht wahr? Abu Hassan,
richtig.
Pseudonym, schickt uns einen neuen Bericht über Meinungen von Syrerinnen und Syrern zur politischen Situation und schreibt, dass er am 17. März, am Samstag, von einem lauten Knall aufgewacht ist. Kann man aber auch auf Al-Shark nachlesen. Ich fange jetzt nicht an, das vorzulesen. Ich glaube, das vielleicht die Sendung etwas sprengen.
Vielleicht könnt ihr ein bisschen zusammenfassen, was er euch berichtet. Wir dürfen wahrscheinlich nicht sagen, was. Also er ist kein Syrer, so viel dürfen wir sagen, aber mehr wahrscheinlich nicht, ne?
Ja. Ja, gut. Also Abu Hassan berichtet vor allem, wie unterschiedlich die Meinungen zu dem sind, was wir momentan in Syrien erleben. Das ist einerseits bringt er oftmals Perspektiven von verschiedenen Konfessionen, von verschiedenen Religionsgemeinschaften rein, da er mit verschiedenen Religionsgemeinschaften auch zusammenlebt. Und in seinen Erzählungen, in seinen Schilderungen wird immer wieder deutlich, dass jeder diese Situation bedauert, aber ganz unterschiedlich quasi die Verantwortlichen beschuldigt werden und man auch die Ursache dieses Konflikts zum Teil sehr, sehr kontrovers diskutiert. Eine Entwicklung, die in seinen Posts mittlerweile deutlich wird, ist, dass auf jeden Fall auch viele Leute, die anfangs noch hinter Bashar al-Assad standen, ihn jetzt sehr, sehr kritisch sehen angesichts der Tausenden an Menschen, die durch dieses Regime mittlerweile getötet wurden. Also das ist, denke ich, eine Entwicklung. Ich wollte dazu sagen, wir hatten übrigens zuvor auch noch andere Informanten, die mittlerweile aber auch alle außer Lande sind, die zum Teil als Panzerbrigadiere desertiert sind und dann geflüchtet sind. Wir haben auch zum Teil Journalisten, die undercover nach Syrien gegangen sind, immer mal wieder auch quasi genutzt, haben unsere persönlichen Beziehungen genutzt, um von ihnen Schilderungen aus erster Hand zu bekommen.
Ja, so hatten wir zum Beispiel auch Schilderungen aus Homs, was ja eine der am härtesten betroffenen Städte überhaupt war. Das heißt, von unserem Magazin Zenit aus war auch jemand in Homs, ist aber glücklicherweise, bevor der große Sturm dort anfing, auch aus dem Land gekommen. Allerdings muss man auch sagen, wenn es diese Journalisten dort nicht vor Ort gegeben hätte, dann wäre das in Homs noch viel brutaler und noch viel flächendeckender geschehen und dann gibt's noch viel, viel mehr Tote. Insofern ist man durchaus darauf angewiesen, dass Leute auch auf eigene Gefahr dorthin reisen. Trotzdem muss man natürlich immer schauen, wie man die Informationen einordnet. Das heißt, auch die Leute, die jetzt als Undercover-Journalisten hinfahren, sind nicht immer Experten. Das muss dann oder kein Landesexperten und können dann vielleicht auch teilweise nicht so differenzieren. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dort trotzdem noch irgendwie zu differenzieren. Das ist auch übrigens eine Erfahrung aus dem Libyen-Krieg, aus der Libyen-Berichterstattung, dass dort auch teilweise widersprüchliche Entwicklungen trotzdem berichtet werden müssen.
Mhm. Also inwiefern was?
Zum Beispiel natürlich schürt das Regime die Angst vor konfessioneller Gewalt. Das macht es ganz bewusst als Existenzberechtigung entweder
konfessionelle Gewalt.
Genau, also zwischen Religionsgemeinschaften. Mhm. Vor allen Dingen unter den Christen wird das immer wieder angeführt und viele Christen übernehmen das auch. Muss man sich natürlich auch fragen, wie lange die das wirklich noch mit sich vereinbaren können, diese Argumentation zu übernehmen. Andererseits gerade auch so zwischen Alawiten, der Religionsgemeinschaft, der auch Bashar al-Assad angehört, und Sunniten, was unsere Informanten auch sagen, da hört man inzwischen Parolen, Aussagen übereinander, die hat man so vorher nicht gehört. Mein Eindruck vorher war immer, als ich in Syrien war, und ich war immer in Syrien, bevor ich nachdem ich im Libanon war. Im Libanon, wissen wir ja, sind ja auch verschiedene Religionsgemeinschaften und da ist dieser Konfessionalismus ganz stark. Und in Syrien ist mir das nie so stark aufgefallen. Zumindest hat man das Gefühl gehabt, die wollen sich abgrenzen. Die wollen nicht so sein wie die Libanesen und schon gar nicht wie die Iraker, wo es ja noch viel, viel schlimmer eskaliert ist.
Vielleicht trotzdem zum Verständnis, Robert, weil, glaube ich, nicht jeder so genau Bescheid weiß über die verschiedenen Konfessionen im Libanon oder in Syrien wie du. Wenn du uns das kurz nochmal aufblätterst. Also Alawiten hast du angesprochen in Syrien, das ist aber nur eine kleine Gruppe, oder?
Richtig, also der Großteil der Bevölkerung in Syrien sind sunnitische Muslime, sind etwa 70%. Etwa 20% sind Christen, vor allen Dingen orthodoxe Christen, griechisch-orthodoxe Christen. Der Rest sind kleinere muslimische Minderheiten. Drusen gibt es, auch eine ganz spezielle Religionsgemeinschaft im Süden, und Alawiten. Und zu den Alawiten gehört auch der Clan der Assads. Das heißt übrigens
die
nicht.
Die Herrscherfamilie.
Genau. Mhm. Das heißt nicht, wie es oft in Medien leider gesagt wird, die Alawiten beherrschen Syrien, aber es sind innerhalb der Führungsstruktur des syrischen Regimes viele Alawiten vorhanden. Und das löst natürlich bei vielen Alawiten, die vielleicht noch nicht mal besonders alles gutheißen, was Bashar al-Assad macht, natürlich Ängste vor Vergeltung aus, vor Kollektivvergeltung.
Und muss auch sagen, vor Machtverlust.
Sowohl vor Machtverlust als auch vor Kollektivvergeltung. Im Prinzip ist der Rückhalt für Bashar al-Assad zu großen Teilen speist er sich aus einer Mischung aus Pragmatismus und Angst. Ganz klar. Gerade unter den Alawiten.
Die ja eigentlich eine Minderheit darstellen gegenüber den Sunniten wiederum.
Und genau. Auch die Christen, oder unter den Christen gibt es auch, könnte ich mir vorstellen, einige, die vielleicht eher an der jetzigen Situation unter Bashar al-Assad festhalten wollen.
Es gibt natürlich auch viele Christen, die Teil des Regimes sind. Gerade in der Wirtschaft sind Christen auch durchaus führend dabei. Und man hat das ganz abschreckende Beispiel nebenan im Irak, was natürlich bei ganz vielen, bei den orientalischen Christen generell ganz stark resoniert und mit den Ängsten spielt natürlich auch das Regime.
Du hast vorhin auch gesagt, dass die, dir kommt so vor, als würden die Unterschiede zwischen den Konfessionen größer werden oder auch die Spannungen. Vielleicht reden wir da nochmal nach den Nachrichten weiter, wenn du einverstanden bist.
Ja, ja.
Das ist einfach halt auch ein Riesenthema.
Natürlich.
Und wir müssen jetzt erstmal nochmal ein bisschen Musik spielen. Das hat mit unserem Sendeschema zu tun. Und es passt jetzt ganz gut, finde ich, von Omar of Fandom. Ein Song über Syrien, wo er auch Geräusche mit eingearbeitet hat von Demonstrationen auf dem... Nee. Syria heißt der Song. Wir hören uns jetzt einfach mal an. Wir sind zurück in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen und unsere beiden Gäste heute, Robert Chatterjee und Christoph Dinkelacker, beide Blogger bei alshark.de. Ihr wollt noch eine kurze Erklärung nachreichen zu dem Lied, was wir vor den Nachrichten noch gehört haben.
Genau, wenn es einen Satz gibt, den sich lohnt zu lernen, weil man ihn sehr oft hört, und zwar von Marokko bis Jemen in diesem sogenannten arabischen Frühling, dann ist es der, den Omar Fendum als Refrain dieses Lieds nimmt, nämlich Ashab Yurid Isqat An-Nidham. Das und Volk will den Sturz des Systems.
Jawohl. Das werden wir jetzt mal versuchen. Wir werden nicht versuchen, es nachzusprechen. Danke für diese Erklärung. Und wir sind hier im Studio in Köln mittlerweile zu dritt, weil Dominik Schottner zu uns gekommen ist aus der Nachrichtenredaktion. Hallo Dominik.
Das, was die da eben gesagt haben, das Volk will den Sturz des Systems, war ja im Prinzip eine lange lyrische Form von Wir sind das Volk, weil genau das wurde da ja auch gefordert. Und da,
kann man,
oder?
Kann man auch eine Verbindung
ihr,
sehen.
Die ihr des Arabischen mächtig seid, könnt ja sagen, dass es eher eine lyrische, eine blumige Sprache ist, nicht wahr?
Richtig.
Ja. Richtig. Das Beachtliche ist, dass das Arabische natürlich ein verbindendes Moment ist, aber jeder, der Arabisch gelernt hat, weiß, dass ja die Dialekte ganz unterschiedlich sind und genauso auch diese arabische Gemeinschaft eigentlich eher durch Trennendes irgendwie gekennzeichnet war. Und dort ist dieser Slogan übrigens im Hocharabischen vom Atlas bis nach Jemen eigentlich für alle so verständlich gewesen. Und was Verbindendes.
Wir bleiben beim Frühling in den Nachrichten. Der Frühling heißt auch, dass alle möglichen Nachrichtenagenturen Servicetexte rausschicken. Wie können Sie Ihren Garten aufmöbeln? Oder in dem Fall, was müssen Sie tun, wenn Sie ein neues Fahrrad kaufen? Und ganz wichtig ist, ein Experte rät, Sie brauchen eine helltönende Klingel, Nummer 1. Sie brauchen 2 voneinander unabhängige Bremsen. Die sollten auch noch funktionieren und sie brauchen eine funktionierende Lichtanlage.
Am Fahrrad.
Vielen Dank, DAPD. Die hat das nämlich geschickt. Sowas passiert bei uns natürlich nicht oder kommt nicht in den Nachrichten vor. Das kommt eher morgen in der Lokalzeitung auf der Service-Seite vor. Und eigentlich braucht man es auch nicht, weil dass man keine Schrottmühle kauft, weil man sonst gegen den nächsten Baum fährt, ist eigentlich auch klar. Und
das passende T-Shirt ja dazu trägst.
Ich habe das passende T-Shirt an, wobei das Fahrrad, das auf meinem blauen T-Shirt zu sehen ist, hat keine Kettenstrebe. Deswegen fragt man sich, wie es eigentlich funktionieren soll.
Steht ja auch drunter, Ride Like Hell.
Genau. Die nächste Meldung, die es nicht bei uns in die Nachrichten geschafft hat, ist eine Meldung aus den USA. Die ist gerade eben erst reingekommen. Und zwar hat eine Schule im US-Bundesstaat New Jersey Umarmungen verboten. Man kennt das immer wieder, Schulen, Middle Schools oder High Schools in den USA verbieten alles Mögliche, jetzt eben auch Umarmungen, weil es eine ungebührliche körperliche Interaktion sei. Das Ganze hat für einen ziemlichen Aufschrei in den USA gesorgt und dann, wie das Behörden so machen, sind sie zurückgerudert und haben gesagt, naja, ihr dürft euch jetzt doch umarmen. Ist alles nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. In meiner Schule in den USA, ich war da mal für ein Jahr, mussten wir uns die T-Shirts in die Hose stecken, weil es war das Jahr, als das Attentat in Columbine war. Und damit man sieht, ob man eine Knarre in der Hose stecken hat, musste man eben die T-Shirts da reinstecken. Andere seltsame Regel. Also, das war Meldung Nummer 2, die es bei uns nicht reingeschafft hat. Ist zwar kurios, hat aber in den Weltnachrichten neben Nachrichtenmeldungen aus Syrien oder Ägypten oder Mali keinen Platz. Würde etwas schräg aussehen und ja. Deswegen findet es jetzt hier statt.
Hast du noch mehr mitgebracht?
Ich habe noch mehr mitgebracht, wenn ich darf.
Na los.
Knallharte Wissenschaft hat es auch nicht geschafft bei uns. Und zwar gab es eine Studie, auch wieder in den USA, die untersucht hat, Menschen mit starken Kopfschmerzen oder Migräne und das Verhältnis dieser Kopfschmerzen zur Selbstmordwahrscheinlichkeit. Sprich, also, wer hat Kopfschmerzen? Welcher Art sind die? Sind es starke Kopfschmerzen oder sind es Migräneschmerzen? Und wie wahrscheinlich ist es, dass sich diese Menschen umbringen? Und es ist tatsächlich so, egal ob man nur starke Kopfschmerzen oder Migräne hat, da bringt man sich offenbar häufiger um. Die Kolleginnen haben diese Studie nicht genommen, weil ihnen die Quellenlage etwas unklar erschien. Und der, man merkt es auch schon, wie ich etwas rumrudere, dass es... Es wurden zwar ausreichend viele Leute befragt, 1200 mit Kontrollgruppe und Gegenkontrolle und so weiter, alles war in Ordnung, aber wenn man sich das hier so durchliest, es erschließt sich einem nicht so richtig auch die Abgrenzung, starke Kopfschmerzen, Migräne, starke Kopfschmerzen dauern 4 Stunden und so weiter und so fort. Ein bisschen komisch, deswegen haben sie es nicht gemacht.
Deswegen auch aussortiert.
19:08 Uhr, ich habe noch eine Minute. Eine weitere Servicemeldung, die auch wieder DAPD geschickt hat. Und zwar sollten Menschen, die Migräne haben, Schlafmangel vermeiden, einen regelmäßigen Tagesablauf haben und ganz, ganz viel trinken.
Das weiß man eigentlich auch
das
schon.
Das weiß man, genau, das steht auf der Meldung drüber, haben die Kolleginnen drüber geschrieben. Sowas von banal.
Jawohl.
Das Letzte, was ich habe, ist, eine sparen wir uns, Nummer 5. Sozusagen, Nummer 4 jetzt, Nummer 5 in meiner ursprünglichen Reihenfolge. Die deutschen Kinder kommen, anders als zum Beispiel italienische oder spanische Babys, bevorzugt zwischen 8 und 9 Uhr morgens auf die Welt. Die Italiener lassen sich etwas mehr Zeit, wie die Agentur lustig schreibt, zwischen dem ersten Cappuccino und der Pasta kommen sie zum Mittag auf die Welt. Und die Chiller-Italiener und die Spanier hingegen, also die spanischen Jungs und Mädels, die da auf die Welt kommen, die schaffen es erst nach der Siesta ans Licht der Welt. Und der Grund, das finde ich jetzt interessant, sind die Kaiserschnittgeburten angeblich, sagt eine Leipziger Forschergruppe, die das nämlich untersucht hat. Und da ist es ein bisschen seltsam. Man fragt sich ja, Kaiserschnitte sind ja entweder Notkaiserschnitte, weil nichts mehr vorangeht, oder aber geplante Kaiserschnitte. Und die kann man ja machen, wann man will. Eigentlich, aber die Deutschen scheinen eine Tendenz dazu zu haben, auch Kaiserschnitte schön um 8.30 Uhr in der Früh zu machen, wenn die Sonne schon am Himmel steht und man ins Leben hinausschaut. Das war's.
Das war's aus der Nachrichtenredaktion.
Boah, ihr peitscht einen hier ganz schön durch.
Du machst dir doch den Stress hier. Wir sind ganz entspannt. Du musst wieder hoch. Tschüss. Und weiter Nachrichten schreiben. Vielen Dank, Dominik Schottner aus der Nachrichtenredaktion. Und bevor wir jetzt wieder einsteigen in unser Thema arabischer Frühling und die Zeit danach, würde ich sagen, wir lösen jetzt auch noch ganz fix unser Hörrätsel auf.
Es war heute sauschwer.
Ja, stimmt. Es war heute sauschwer. So heißt es, Aerobic sauschwer. Das ist, glaube ich, immer freitags der Fall. Bevor wir es uns jetzt gleich nochmal alle zusammen anhören, also auch ihr beiden, Christoph, Robert, aufgemerkt, wir fragen euch danach dann nach der Lösung. Die Spielregeln. Was haben Sissi Top, Joe Cocker und Wilfried Gliem von den Wildegger Herzbuben gemeinsam? Den Bart. Das war einfach. In unserem heutigen Aerobic wird es dagegen etwas schwerer, sauschwer wie gesagt. Wir hören jetzt 3 Lieder von 3 Bands, auch die haben etwas gemeinsam. Und wir müssen jetzt herausfinden, was es ist.
Aerobic. So schwer.
She came to me one morning, one lonely Sunday morning. Her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness
course I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. She's a lady. And whatever comes our way, born to be wild.
Christoph in Jerusalem, Robert in Berlin. Habt ihr irgendwas erkannt?
Die drei Lieder habe ich alle erkannt, ja.
Sag mal.
Das war Uriah Heep, Lady in Black, Tom Jones, She's a Lady und Steppenwolf, Born to be Wild.
Schon mal richtig, in umgekehrter Reihenfolge. Und ich verrate jetzt einfach mal die Lösung, oder? Es war wirklich schwer und es war auch so ein bisschen Klugscheißer-Aerobic.
Also beim ersten Mal hätte ich gesagt, dass beides Lady im Songnamen, aber...
Das wäre zu einfach. Aber dann passt Born to be Wild nicht dazu,
nicht,
ne?
Nicht so richtig, ne?
Nee, die Lösung ist, dass alle Namen der drei Bands man auch in der Hochliteratur findet. Steppenwolf ist bekanntlich
Hesse.
Hermann Hesse Buch. Dann Tom Jones ist die Titelfigur eines Romans von Henry Fielding. Das wusste ich nicht. Und Uriah Heep heißt der Bösewicht in David Copperfield von Charles Dickens.
Wieder was gelernt, genau.
Und wie viele wussten es? Frage an
wenige,
an Julia.
Wenige. Es wussten so 5.
Dann lass uns doch mal auslosen.
Also ich schmeiße jetzt hier die elektronische Losmaschine, also digital an, klicke ein wenig rum und dann müsste Robert Stopp sagen.
Und ich gehe zum Gong.
Genau. Robert, du musst irgendwann einfach...
Stopp.
Heike Lepke, herzlichen Glückwunsch. Sie haben einen D-Radio Wissen USB DAB Plus Stick gewonnen, mit dem Sie ohne Internet DAB Plus hören können, wenn Sie den Stick in Ihren Computer stecken.
Das Radio ist nicht so schlecht.
Hören können.
Zum Beispiel D-Radio Wissen.
Genau. Ha. Herzlichen Glückwunsch.
Und... wir machen weiter mit unserem Thema heute in der Redaktionskonferenz Arabischer Frühling und was sich seitdem so getan hat und immer noch tut. Und wir waren vor den Nachrichten, es ist schon eine Weile her, in Syrien stehen geblieben. Und Robert, du hattest gesagt, so bei den Nachrichten, die ihr aus Syrien bekommt, von euren Informanten vor Ort, fällt dir auf, dass die Religionsunterschiede stärker geworden sind über die Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ich weiß nicht, ob man so pauschal sagen kann, aber es kommt definitiv vor. Und das, auch wenn es natürlich ein Faktor ist, der vom Regime durchaus geschürt wird, muss man es trotzdem erwähnen. Man muss dazu auch sagen, dass die Konfessionen dort auch eng beieinander leben. Also Syrien hat eine Menge große Städte, die konfessionell gemischt sind. Auch die Kämpfe, die in Syrien stattfinden, sind in ganz vielen Fällen halt urbane Kämpfe. In einer Stadt wie Homs zum Beispiel leben Muslime, sunnitische Muslime, Christen und Alawiten auch. Genau wie in Damaskus oder auch in Aleppo auf engstem Raum.
Obwohl ja in Homs da hauptsächlich dieses Stadtviertel Baba Amra
richtig,
betroffen
ja. Baba
war.
Amr.
Und ich hatte neulich mal versucht, also ich war optimistisch in die Recherche gegangen und wollte mal verstehen, was da gerade passiert in Syrien und war danach, glaube ich, verwirrter als vorher. Eben wegen der ganzen Konfessionen alleine schon zu verstehen oder man weiß ja so einige Dinge darüber, wie sich der Islam aufteilt, in welche Schienen und trotzdem muss man immer wieder, wenn man jetzt nicht Islamwissenschaften oder etwas in der Art studiert hat, doch immer wieder so ein bisschen logisch nachdenken, wer war jetzt nochmal wer. Und in Homs, wenn ich das richtig verstanden habe, leben viele Sunniten und sunnitische Muslime und es gab schon mal eine solche Attacke auf diese Stadt unter Hafiz al-Assad, dem Vater von Bashar, nicht wahr?
Das war
in den 70er oder 80er Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich
kann war das auch in nicht in Homs, sondern in Hama, ist aber auch nicht weit entfernt. Das war 1982 unter dem Vater von Bashar al-Assad, Hafez al-Assad. Und das war in der Stadt Hama. Dort sind, man weiß es bis heute nicht, man schätzt zwischen 10.000 und 40.000 Menschen ums Leben gekommen. Großteil der Stadt wurden ja de facto planiert.
Aber das waren hauptsächlich sunnitische Muslime.
Richtig, man muss davor sagen, dass davor ja durchaus auch eine Terrorserie aus den Reihen der Muslimbrüder gab. Und ja, die Lösung von Hafez al-Assad war eine ein quasi so endgültige. Die haben quasi gesagt, einmal Deckel rauf und dann ist da für immer Ruhe.
War aber nicht so.
Wenn man es so sieht, hat es ziemlich lange gehalten. Fast 30 Jahre, ja. Aber wurde natürlich niemals irgendwie aufgeklärt oder nicht drüber gesprochen und thematisiert. Und natürlich bricht da jetzt auch was auf. Und natürlich sind in dieser Stadt immer noch viele, die Angehörige verloren haben oder es selber miterlebt haben und Analogien ziehen, ganz klar.
Sind denn jetzt unter den Aufständischen auch vor allem Sunniten? Weiß man das?
Man kann das nicht generalisieren. Es sind verhältnismäßig viele Sunniten, aber ich denke, wir können diesen Konflikt in Syrien nicht auf die Konfessionen runterbrechen. Richtig. Also die Relevanz von Konfessionalismus hat zugenommen während der Proteste und Kämpfe insbesondere. Nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass man einfach nur von einem Religionskrieg oder wie auch immer sprechen kann, sondern dass es gibt unterschiedliche Machtzentren, es gibt Leute, es gibt viele, viele Leute, die von diesem bestehenden System profitiert haben. Millionen sind auch von diesem System angestellt. Und es gibt Leute, die einerseits für demokratische Werte und Freiheit sich einsetzen und vielleicht auch weniger zu verlieren haben als die Leute, die eben von diesem Machtapparat profitiert haben. Und das waren eben nicht nur Alawiten, die haben vielleicht stärker profitiert als andere, aber eben auch viele Sunniten, viele Schiiten, zum Teil auch Schiiten, ja. Und Christen, also beispielsweise wird es deutlich, wenn man sich anschaut, welche Leute aus Syrien Stipendien über die Jahre in Deutschland bekommen haben. Und das waren eben staatliche Stipendien. Und das waren eben bei weitem nicht nur Alawiten, sondern auch Angehörige anderer Religionsgemeinschaften.
Ja, und genauso ist auch wichtig zu sagen, es gibt auch Alawiten, die gegen Bashar al-Assad sind. Ja. Eine der berühmtesten ist Fatwa Suleiman, ist eine der bekanntesten syrischen Schauspielerinnen, die sich öffentlich quasi mit den Aufständischen verbrüdert hat.
Was wäre denn, wenn man jetzt mal vielleicht einen Schritt weiter denkt und sich sagt, okay, Bashar al-Assads Zeit ist möglicherweise gezählt. Man weiß einfach nicht, wie lange er sich noch wirklich an der Macht halten wird. Der Druck von außen wird ja mittlerweile auch etwas härter. Zumindest hat, glaube ich, die EU einen Einreisestopp zumindest für seine Familie mittlerweile verhängt. Wie könnte eine Zukunft da aussehen? Weil das war das, was immer so ein bisschen, was ja bei diesen ganzen Protesten in der arabischen Welt so ein bisschen offen geblieben ist. Es wurde protestiert für was Neues, aber wie dieses Neue aufgebaut werden kann, wie so eine demokratische Gesellschaft dann aussehen könnte, wer sie leiten könnte, stand immer so ein bisschen in den Sternen. Und so ein Jahr später bei Wahlen haben dann zumindest auch in Tunesien und in Ägypten die Muslimbrüder relativ viele Stimmen bekommen. Wie würde das vielleicht in Syrien aussehen?
Erstmal ganz grundsätzlich, ich würde es weder positiv noch auch gar nicht negativ jetzt beurteilen, ob Muslimbrüder viel oder wenig Stimmen bekommen. Dass religiös motivierte Parteien nach solchen in Wendezeiten viele Stimmen bekommen, das gab es auch in Europa vor 20 Jahren, beispielsweise in Polen. Das ist kein rein islamisches Phänomen. Was jetzt diesen Übergang anbetrifft, man hat jetzt ja ein paar Präzedenzfälle, auf die man schauen kann. Sowohl für den Abgang oder das Ende des Systems, als auch für einen Neuanfang. Ich glaube, das, was viele gerade ziemlich attraktiv finden als einen Weg, eine Krise zu beenden, ist das jemenitische Modell. Das heißt, einen Herrscher dazu zu bewegen, ihm persönliche Sicherheiten, auch durchaus Straffreiheit und auch wenn möglich Exilmöglichkeiten zu garantieren, um ihn zum Aufgeben zu bringen und ihm damit zu drohen, entweder so oder wie Gaddafi. Was jetzt das Ob das jemenitische Modell wirklich funktioniert, sei mal dahingestellt. Das ist aus meiner Sicht sehr zu bezweifeln. Was jetzt die syrische Opposition anbetrifft, muss man natürlich feststellen, dass die sehr zerstritten ist. Und man muss auch jetzt konstatieren, dieser syrische Nationalrat, den gibt es seit über einem Jahr und hat bei weitem nicht so viel erreicht wie vergleichbar jetzt zum Beispiel jetzt in dieser Zeit der libysche Nationalrat, weil die Fraktionen dort viel, viel zerstrittener sind und es ist auch nicht die einzige Oppositionsgruppe und weil sie natürlich kaum im Land vor Ort aktiv sein kann. Ein großer Unterschied zu Libyen ist halt, in Libyen gab es ganz von Anfang an ein Territorium, was nicht mehr unter staatlicher Kontrolle war und wo eine Opposition quasi schon mal so vorüben konnte. Und das war auch quasi für alle, die darauf geguckt haben, so eine Beruhigung. Okay, die sind jetzt dort in Benghazi in dem Falle und haben de facto schon irgendwie Macht. Das kann man irgendwie noch quasi dann so hochrechnen. Und das kann man in Syrien in dem Falle nicht, weil das, was das syrische Regime nämlich am meisten fürchtet, ist genau das syrische Benghazi, ein Streifenland, der außer ihrer Kontrolle gerät, wo Parallelverwaltung unter Leitung der Opposition entstehen kann. Deswegen sind sie auch so unglaublich massiv in diesen Grenzregionen aktiv, etwa zur Türkei, weil dort am größten die Gefahr besteht, dass dort sowas passieren könnte. Ob die syrische Opposition in der Verfassung dazu in der Lage wäre, ist eine andere Frage.
Ein weites Feld. Und wir sind leider schon wieder fast am Ende der Sendung angelangt. Wir wollen aber nicht rausgehen aus der Sendung, ohne nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr von Al-Shark regelmäßig auch Reisen organisiert in die arabische Welt. Wer möchte dazu kurz noch was sagen?
Christoph, du bitte.
Alles klar. Ja, also was wir machen ist, Wir teilen sehr gerne unsere Leidenschaft für den Nahen Osten mit anderen Menschen und bieten politische Studienreisen an. Das bedeutet, dass wir Menschen aus Deutschland in arabische Länder, beispielsweise nach Israel und Palästina oder auch nach Ägypten im Oktober oder in den Libanon Anfang Juni bringen, dort sehr viele Begegnungen, politische Touren, Treffen mit Studenten, Journalisten, Akademikern, was auch immer, organisieren, um die Reiseteilnehmenden wirklich mit den politischen Realitäten und den gesellschaftlichen Realitäten vor Ort zu konfrontieren und ein möglichst ausgewogenes beziehungsweise vielschichtiges Bild von diesen Ländern darzustellen. Ich glaube, dieses Konzept ist relativ einzigartig und bereitet uns selbst größte Freude. Also jedes Mal, wenn wir dort unterwegs sind, fühlt sich das selbst wie Urlaub an, auch wenn es anstrengend ist. Und unsere nächste Reise führt uns vom 19.04. bis 1.05. Nach Israel und Palästina. Und wir laden jeden Zuhörer herzlich dazu ein, mitzukommen.
Eine gute Möglichkeit, sich dann selber anzugucken, wie der arabische Frühling sich auswirkt auf die gesamte Region dort. Der arabische Frühling und die Folgen, das war heute das Thema in der Redaktionskonferenz. Es war sehr spannend, mit unseren Gästen zu reden. Robert Chatterjee in Berlin zugeschaltet und Christoph Dinkelacker aus Jerusalem. Die Leitungen haben gehalten. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, beide Al-Shark-Blogger, und sage jetzt Tschüss auch zu Julia Rosch aus der Online-Redaktion.
Tschüss und vielen Dank, es war sehr erkenntnisreich.
Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Würde uns freuen.
Genau. Dann hören wir zum Abschluss. Jawohl, dann hören wir zum Abschluss noch ein Lied. Und ich würde gerne jetzt nochmal ein arabisches Lied hören von Samira Said und Shebman. Yum Wara Yum.